Können Sie sich und Ihr Werk kurz vorstellen erstmal?
Ja, danke. Ich bin Bea Davies. Ich habe in 2019 eine Graphic Novel gemacht. Der Titel ist Der König der Vagabunden, zusammen mit dem Autor Patrick Späth. Und es geht um eine Figur der anarchistischen Bewegung der 30er Jahre in Deutschland, Gregor Gog. Er hat 1927 die Bruderschaft der Vagabunden gegründet. Das ist mit der Absicht, eine politische Partei für Obdachlosen und Arbeitslosen zu schaffen.
Ja, ich bin der Ralf König. Ich bin Comiczeichner seit 40 Jahren. Ich feiere gerade meine Jubiläumszeit, weil ich 1980 mein erstes Heftchen in Deutschland rausgebracht habe. Ich komme aus der schwulen Szene, die sich ja in diesen 40 Jahren natürlich sehr, sehr verändert hat. Und ich nehme an, dass ich da ein bisschen ein Rädchen im Getriebe war, weil ich da mit Themen, die damals noch sehr tabu waren, bin ich mit Humor rangegangen. Und das hat zu diesem Erfolg geführt, dass ich jetzt hier sitze in Lyon und Lucky Luke zeichnen durfte. Dago hat ja zum 75. Geburtstag von Lucky Luke mich gefragt, ob ich ein Lucky Luke-Abenteuer zeichnen möchte. Und nachdem ich da erst sehr, sehr nervös war, ob ich das kann, habe ich es dann gemacht. Und das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Und jetzt bin ich... Weil ich als Kind schon Lucky Luke-Fan war, ist es eine große Ehre und ein großer Spaß gewesen, 50 Jahre später dann selber diese Figur mal zu zeichnen. Ja.
Genau, ja, das war dann meine zweite Frage eigentlich, ob Sie kurz Zarter Schmelz vorstellen können und vorstellen können, was Ihre Motivationen für diese Comic und diesen Themen, also Lucky Luke, waren und wie Sie daran gearbeitet haben, was Ihre Methode war.
Methode wie immer. Ich habe kein Drehbuch in dem Sinne. Ich habe eine grobe Idee zwar, aber das ist alles sehr variabel. Ich nehme einen Stift und fange irgendwie an und merke, wenn ich ins Leere laufe. Und so war das hier auch. Ich hatte erst eine Geschichte vor mit Viehdieben, die Kühe klauen wollen. Es geht um Schweizer Kühe. Also die Idee war, wann kam eigentlich die Schokolade in den Wilden Westen? Das war mir so gar nicht klar. Die kam leider erst 10 Jahre nach Lucky Luke in den Wilden Westen, wenn man ernst nimmt, dass Lucky Luke zur Zeit von Abraham Lincoln gelebt hat, was aber Morris so angelegt ist. Aber ist egal, der Verlag fand das gar nicht schlimm. Und dann habe ich halt behauptet, dass Schweizer Kühe aus der Schweiz in den Wilden Westen gebracht werden, weil nur diese Kühe gute Schokolade, gute Milch geben für diese Schokolade. Und dann sollten Viehdiebe da sein, die die Kühe klauen. Und eine alte Indianerin sollte Lucky Luke und einen schwulen Cowboy, der in Lucky Luke verliebt ist. Also es wurde nachher ganz anders. Also nachher wurden aus den Viehdieben Autogrammjäger, weil ich das viel lustiger fand, dass Lucky Luke schon damals eine berühmte Figur gewesen ist. Und alle kennen diese Geschichten aus den Comics. Das war meine Idee. Ja, alles Weitere würde jetzt zu weit führen. Also.
Vielen Dank. Und Sie, Frau Davies, können Sie vielleicht auch den König der Vagabunden kurz vorstellen? Und genau das Gleiche, was waren Ihre Motivationen für diesen Thema, für diese Comic? Und wie haben Sie dann, Sie haben mit einem Autor gearbeitet, wie ging das? Wie sind Sie vorangekommen?
Ich habe in 2016 angefangen, mit einer Obdachlosenzeitung in Berlin zusammenzuarbeiten. Ich habe für diese Zeitung die Comics auf der Rückseite immer gemacht und ich habe dann ein-, zweimal die Woche ehrenamtlich in der Notübernachtung gearbeitet. Und durch diese Comics ist der Autor Patrick Späth auf mich aufmerksam geworden. Er hatte schon seit 3 Jahren, glaube ich, angefangen, über Gregor Gog zu recherchieren. Und als er mich kontaktiert hat, hatte er schon ein Szenario, das so zu 70% fertig war. Und als er mir das Thema vorgestellt hat, ich fand das einfach total passend zu meiner Arbeit damals. Und ich habe eigentlich sofort Ja gesagt. Wir haben dann noch ein Jahr gebraucht, um einen Verlag zu finden, weil ich noch keine Bücher gemacht hatte. Mich kannte keiner und ihm kannte auch noch wirklich keiner. Und genau, was ich so spannend eigentlich an dieses Thema finde und an das Leben von Gregor Gog, ist, dass er die also soweit ich weiß, die einzige Person ist, die versucht hat, eben eine politische Partei für die Vagabunden, die Obdachlosen zu machen. Und es gibt heutzutage in Deutschland eine soziale und politische Situation, die Ähnlichkeiten hat mit der politischen Situation in den 30er Jahren. Und Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit nehmen immer zu. Aber heutzutage finde ich, es gibt keinen, der sich so einsetzt für die Rechte von Obdachlosen und Arbeitslosen. Es ist ja auch schwierig, weil Obdachlosen sind ja keine solide Gruppe. Es ist natürlich, jeder kann obdachlos werden. Genau, und dass jemand in den 30er Jahren halt so durchgezogen hat, das fand ich sehr faszinierend.
Ja. Ja, ja noch dazu vielleicht, also inwiefern ist für Sie Comic ein Mittel, sich zu engagieren, politisch oder sozial zu engagieren?
Ja, das Coole an Comics ist, dass die meisten immer noch denken, die seien so harmlos. Ja, also kann
in
man.
Deutschland.
Ja, aber generell noch viel. Weltweit unterschätzt man halt die, ich glaube schon, die politische Kraft und die Kommunikationskraft von Comics.
Ja, das stimmt.
Und das ist eigentlich ein Vorteil, finde ich erstmal. Genau, die Leute nehmen Comics erstmal nicht wirklich ernst, aber man kann so viel sagen und dadurch, ich glaube, sie sind überrascht und diese Überraschung ist positiv.
Also bei mir ist sicherlich ein klarer politischer Effekt da, das, weil das ich bin da so in eine Nische reingeschlagen, die damals war nichts lustig. Es war nur krank und tabu und am Rande der Gesellschaft. Und dann kam einer, der machte Witze drüber. Mir war das nicht klar, dass es diesen Effekt hatte. Ich habe es nur gemacht für mich und für meine Freunde und für meine Umgebung und habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so ein, weil die Witze noch sehr schlecht waren und die Zeichnungen auch. Und also das war damals ein Bedarf nach. Nehmt es doch mal locker, ne, so. Und offenbar funktionierte das dann sehr früh auch schon bei Leuten, die nicht schwul sind. Und das ist das Beste daran, weil Humor da sehr eine große Kraft ist. Die Leute lasen diese Comics und sahen, die sind ja auch nicht anders als wir, ne? Die haben auch ihre Probleme mit Sex und Beziehungen und mit Eifersucht. Und das war offenbar für viele Leute eine Erkenntnis. Wobei ich sagen muss, ich habe es nie deswegen gemacht. Ich hab nie aufklären wollen oder so. Ich habe einfach nur meine Geschichten erzählen wollen. Den Effekt nehme ich gerne zur Kenntnis, so. Aber ich fühle mich überhaupt nicht als Aktivist. Das ist ein Missverständnis. Wenn Leute auf mich zukommen und meinen, dass ich dies und das doch machen müsste, dann sage ich, nee, muss ich nicht. Also ich bin nur für mich und für meine Kunst verantwortlich. Ich habe jetzt nicht den Auftrag, auch noch alle anderen Themen, die in dem ganzen LGBTQ Sternchenbereich auch noch sind, dass ich da überall meinen Kommentar zu abgebe. Da sehe ich nicht meinen Job drin. Ich möchte meine Geschichten erzählen und ich bin offen für alle Themen, wenn mir dazu was einfällt, gar kein Problem. Aber ich möchte nicht aufgefordert sein, politisch zu werden oder so. Es ist mir, dazu bin ich zu sehr Künstler.
Und vielleicht, Sie haben von Comic in Deutschland gesprochen. Gibt es eine Besonderheit zu deutschen Comic? Und Sie waren zum Beispiel, Sie kommen aus Italien, Sie waren dann in den USA. Haben Sie vielleicht einen Unterschied erkannt zwischen, also wie man Comic beobachtet, wie man mit Comic umgeht in Amerika, in Italien, in Deutschland und Sie in Deutschland dann?
Also meine Erfahrung in Comics ist eigentlich eine ziemlich deutsche Erfahrung. Ich habe sehr wenige Anhaltspunkte. Ich kann nicht wirklich die Comic-Szene in Italien beschreiben, auch nicht in den USA. Ich habe relativ spät angefangen, Comics zu machen. Ich habe meine Ausbildung als Illustratorin eigentlich angefangen. Und eigentlich wollte ich gar keine Comiczeichnerin werden. Das hat sich so ein bisschen so ergeben. Und mein Gefühl ist, dass Comics in Deutschland in letzter Zeit immer mehr anerkannt werden. Dass inzwischen fast jede zweite Institution, Stiftung irgendwie so Comics herausbringen will, aber nicht wirklich weiß, was die sind und was sie davon erwarten können. Mhm. Und die Arbeit auch nicht wirklich schätzen, aber man arbeitet halt dran.
Ja, indem man Comics jetzt nicht mehr Comics nennt, sondern Graphic Novels, klingt das alles ein bisschen erwachsener und die Verlage versuchen über diese Schiene in Deutschland ein erwachsenes Publikum auch zu erreichen. Das klappt auch zum Teil, ich glaube nicht so ganz, wie sie sich das noch wünschen. Aber ich war gestern in dem Comicladen hier in Lyon, in dem ich heute gleich auch dann signieren werde. Und mich erschlägt immer das Angebot. Es gibt so viele Comics und schöne Sachen, wo ich dann durchblätter, wo ich aber in Deutschland keine Chance habe, das zu sehen. Es gibt in Deutschland einige Verlage, die avantgardistisch drauf sind. Also Reprodukt fällt mir jetzt ein. Wo hast du das? Avant? Also das gibt schon Leute, die mutige Sachen machen, und denen würde ich wirklich auch mehr Erfolg wünschen, ne? Dass so einfach ein Publikum mal endlich ist, das sagt, oh, das ist ja toll. Comics sind, glaube ich, in der breiten Masse in Deutschland immer noch das, was in den Buchladen so hinten in der Humorabteilung ist. Cartoons gehen ganz gut, glaube ich, so alberne Sachen. So.
Ja, und bei Kindern auch mal.
Ja, und Mickey Mouse und Asterix, das gab es ja schon immer so. Aber die große Spannbreite an Comics, das ist in Deutschland wirklich schwierig.
Und haben Sie vielleicht eine Idee, warum das ist?
Das ist diese komische, also diese Frage, die berechtigte Frage, die ich aber nicht so richtig beantworten kann, warum einiges in Deutschland nicht funktioniert. Also ehrlich, wenn ich britische Filme sehe, französische Filme, amerikanische Filme auch, vielleicht bin ich da jetzt unfair, weil ich dann auch deutsche Filme wenig gucke, aber ich finde das alles nicht überzeugend. Ich finde die Regie nicht überzeugend, die Schauspieler sprechen ihre Texte, die auch so geschrieben wirken, so wie als wenn da einer, man merkt so, dass da jemand da ein Skript geschrieben hat. Und egal, ob ich im Fernsehen Tatort sehe oder einen Kinofilm, es ist immer deutsch. Und dann denke ich schon immer, oh, ich glaube denen das nicht. Und das ist bei Comics, in Deutschland gibt es eine wesentlich kleinere Comic-Szene, da sind auch sehr, sehr tolle Leute dabei, aber dass es so richtig eine Rolle spielt und so richtig Aufregung mal ist im Blätterwald, dass da ein tolles neues Comic erschienen ist oder so. Das sind auch so Nerds, die darüber schreiben, also so Comic-Fans. Die sind in den Redaktionen und die haben dann die Comic-Abteilung, die schreiben dann drüber, hier Platthaus für die FAZ und so. Und dann kann man glücklich sein, wenn man mal erwähnt und gelobt wird. Aber die breite Masse interessiert sich leider nicht so.
Ich komme jetzt zu, also ich habe ein bisschen über die Geschichte von deutscher Comic recherchiert, und Sie gehören nach einigen Wissenschaftlern zu der Generation des deutschen humoristischen Comic der 80er Jahre, die sehr von amerikanischen Underground Comics beeinflusst war.
Also das hätte ich auch ohne Wissenschaftler sagen
können. Ja, genau. Also fühlen Sie eine gewisse Gehörigkeit, also Zugehörigkeit zu dieser Generation, und was kann vielleicht diese Generation der heutigen Comic beibringen, welche Weltanschauungen, zum Beispiel Werte und so weiter?
Also auf jeden Fall bin ich geprägt durch die Underground-Comics. Das war also Robert Crumb, Fritz the Cat und diese Dinge. Da war ich ja nun noch sehr jung. Ich war 11 Jahre, als ich diesen Fritz the Cat-Comic in die Hand bekam. Und das hat mich total geflasht. Also als 11-Jähriger zu sehen, wie da irgendwie Leute vögeln und kiffen und so, das war natürlich super aufregend. Meine Eltern dachten, das ist Mickey Mouse. Die guckten da gar nicht rein. Und dann hier Gilbert Shelton, die Freak Brothers und so. Also das war die Derbheit dieser Geschichten. Da gab es ja noch viel heftigere Sachen. Der Volksverlag hat damals diese Underground Comics in Deutschland versucht zu etablieren. Und ich war gierig darauf, weil da einfach, natürlich, weil ich war sehr jung und es war sehr sexuell, was da abging. Das war ja nun auch oft sehr pornografisch und natürlich hatte ich da ein Interesse dran. Und das hat mich geprägt. Noch mehr geprägt hat mich allerdings später Claire Bretéché. Das war für mich ein Urknall, als die auf Deutsch rauskamen, die Frustrierten. Diese Möglichkeit, dass da zwei Figuren auf dem Sofa sitzen und sich darüber unterhalten, wohin sie in Urlaub fahren, in die Berge oder zum Meer. Und dass das so lustig sein kann, diese ganz banalen Alltagsgespräche. Und dazu diese unglaublichen Zeichnungen. Für mich ist und war sie immer eine Göttin. Also wie schnell sie da das auf den Punkt gebracht hat, das ist einfach unerreicht. Und das sind meine Idole. Und um zurückzukommen auf die Frechheit der Comics damals, das vermisse ich ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, eben nicht mehr die Zeit. Also heute haben wir es ja eher mit der politischen Korrektheit zu tun, wo vieles sofort jemanden beleidigt oder verletzt. Und da bin ich froh, dass ich mit meinen Comics sehr, sehr sexuell sein kann, weil ich bin ja schwul. Wenn ich hetero wäre und würde das alles mit Frauen machen, was ich da mit Männern mache, dann wäre ich der Sexist der Nation, dann wäre ich echt schon der Arsch. Aber ich bin da ein bisschen unangreifbar. So. Das ist natürlich eine super Rolle. Ne?
Und Sie, also Sie gehören einer neueren Generation von Autoren, die vielleicht eine größere Aufmerksamkeit für ihre ersten Werke bekommen, also besonders international. Ich weiß, dass sehr viele junge deutsche Autoren von französischen Verlagen zum Beispiel veröffentlicht werden. Ich denke an Jens Harder und Alpha und Sie auch mit Dago. Denken Sie, dass Ihre Generation vielleicht einen anderen Bezug zum Comic hat und zur deutschen Autoridentität hat vielleicht als älteren Generation?
Ach, das ist für mich eine ganz schwierige Frage. Ich bin ja eigentlich keine Deutsche. Ja. Fühle mich auch nicht deutsch. Fühle mich auch nicht italienisch oder so. Und nicht zugehörig generell. Zugehörigkeit war für mich immer ein schwieriges Wort. Ich bin Tochter von einem Koreaner in Italien aufgewachsen und ich war nie Teil von einer größeren Gruppe. Ich sehe so ein bisschen meinen eigenen Weg. Ich arbeite an Sachen, die mich bewegen und wo ich mich Fragen stelle und hoffe, dass durch meine Arbeit diese Fragen so ein bisschen verbreitet werden und dass ich hoffe, dass meine Arbeit irgendwie etwas Kleines bewirkt, auch wenn es nur eine neue Frage in dem Gehirn von irgendjemand ist. So.
Was ist der Platz der sozialen Netzwerke in Ihrer Arbeit? Das ist ganz neu. Ist es eher eine Hilfe, ein Hindernis, ein Druck?
Ein Druck. Ich empfinde das ganz klar als Druck, weil viele meiner Kolleginnen sind sehr aktiv auf sozialen Medien und nehmen das als Teil ihrer Arbeit und ich weigere mich ein bisschen, das als Teil meiner Arbeit zu sehen. Ich bin Mutter von zwei Kindern und habe schon nicht so viel Zeit und wenn ich noch Zeit damit verbringen muss, meine sozialen Kanäle zu pflegen, dann werde ich niemals zeichnen.
Also ich muss sagen, ich war da ähnlich drauf. Ich fand das auch, abgesehen von der Zeit, dass ich halt eigentlich Bücher mache und so, und ich fand diesen Gedanken, dass ich etwas umsonst ins Netz stelle und Leute amüsieren sich, aber ich kriege nichts dafür zurück, das fand ich immer einen sehr komischen Gedanken, das wollte ich eigentlich nie. Aber ich habe ein Facebook-Profil, weil ich meine Lesungen, die ich ja mache in Deutschland und meine neuen Bücher da natürlich bewerben kann, darauf kann man ja fast nicht verzichten. Und als die Pandemie anfing, ich hatte ein Buch auf dem Tisch, ich hatte einen Abgabetermin auch und plötzlich war Pandemie. Von einem Tag auf den nächsten sollten wir zu Hause bleiben und es war, in allen Medien war nur noch Covid und da war ich ganz ratlos und da habe ich zu diesem Thema so kleine Cartoons gezeichnet und habe hier auf Facebook, das habe ich ab und zu gemacht, wenn mir mal so ein Witz einfiel, dann habe ich das schon mal so rausgehauen. Und da war plötzlich ein wahnsinniges Echo drauf. Ich bekam da Kommentare, solche Listen und alle fanden das lustig und toll. Und dann dachte ich, wow, was ist das denn? Das war der Effekt, dass wir alle das Gleiche erlebten. Und wenn da einer einen Witz machte, dann war das sofort, ne? Alle saßen zu Hause am Rechner und langweilten sich. Und dann habe ich dann hat sich das bei mir radikal geändert. Ich habe dann statt dieses Buches, das ich abgeben sollte für den Verlag, habe ich kleine Comics gemacht, so vier Bilder wie die Peanuts, vier Bilder. Und habe die dann jeden Tag gepostet. Also ich habe dann angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Und das ging so durch die Decke. Also das war so ein enormer Werbeeffekt. Das haben Leute gesehen, die haben noch nie ein Buch von mir in der Hand gehabt oder schon lange nicht mehr. Und das war plötzlich ein riesengroßes Interesse da. Und das hat mich natürlich dann auch dopaminmäßig geflasht so. Und dann habe ich mit großer Begeisterung diese Pandemiezeit überstanden, indem ich halt diese Comics jeden Tag gepostet habe. Und die Leute hatten super Spaß. Und das ist tatsächlich eingetreten, wo ich nicht wusste, ob das passiert. Das Buch kam dann raus, also gesammelt, diese Sachen, das kam dann raus. Und es wurde richtig gut verkauft, weil das viele Leute gesehen haben und lustig fanden und dann auch mir was dafür zurückgeben wollten für diese lange Zeit. Also ich kann dir nur sagen, Die Zeit ist ein anderes Ding, wenn man Kinder hat und so, weiß ich nicht. Aber der Werbeeffekt ist im Netz wirklich nicht zu unterschätzen. Denn die Verlage machen ja keine Werbung mehr. Das ist ja.
Nee, aber ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, aber es hat auch ganz unterschiedliche Wirkungen, je nachdem, welche Themen man. Also es muss auch das richtige Thema in der richtigen Moment sein.
Und Humor funktioniert wahrscheinlich.
Und dafür ist es eine super Bühne tatsächlich. Und auch besonders in Zeiten der Pandemie, wo es alles übers Netz passiert ist, dann sind natürlich soziale Medien für solche Sachen super.
Ja.
Fast das einzige Medium, das noch verfügbar ist. Tatsächlich.
Wobei ich immer noch denke, wenn nur online passieren würde, also wenn es keine Bücher mehr gäbe, das würde mich sehr stören. Ich möchte was in der Hand haben. Ich möchte, das habe ich gemacht, das kann ich auch Leuten geben oder so. Ne? Aber nur online, ich glaube, da würde ich das Interesse verlieren, kreativ zu sein. Ne?
Eine letzte Frage. Sie haben teilweise schon beantwortet, aber was wünschen Sie sich für deutschen Comic in der Zukunft? Auch vielleicht in Bezug auf Verlagwesen, Kommunikation und so weiter, internationale Aufmerksamkeit.
Meine Erfahrung ist noch relativ, relativ klein. Aber was ich bisher sagen kann, ist, allein durch die Verlage, durch Veröffentlichungen kann man nicht leben. Was deutsche Verlage bezahlen können an Vorschuss und ist nicht viel. Und man ist als Comic-Autorin, Autor oder Autorin sehr auf Förderungen von Dritten angewiesen. Es gibt Stipendien in Deutschland, es gibt viele Residencies, es gibt viele Literaturstipendien, die jetzt sich auch langsam an Comics öffnen, aber das kann alles noch wachsen.
Also ich rein aus Selbstinteresse oder so würde ich mir einfach wünschen, dass so viele Bücher, die ich da in diesem Comicladen gestern hier in Lyon gesehen habe, dass ich das auch mal lesen kann. Vielleicht würde ich sogar feststellen, dass die gar nicht so toll sind. Ich sehe ja nur die Zeichnung, ich kann überhaupt kein Französisch, leider. Das ist mir auch sehr peinlich alles, dass ich hier so rumstammel, aber ich würde gerne die Sachen lesen. Ne? So, die sind so schön gezeichnet und vielleicht enttäuschen die Geschichten ja auch, kann ja sein. Das war damals auch so in Deutschland, als es gab ja wirklich nur Mickey Mouse, Fix und Foxy und Asterix. Mehr gab es, und Lucky Luke noch. Und dann haben der Carlsen Verlag hat dann angefangen, auch mal die belgischen und französischen Sachen mal in Deutschland rüber zu holen. Und die hatte ich vorher schon auf Französisch und habe die Zeichnungen so toll gefunden. Und dann bekam ich das auf Deutsch und dann war ich oft enttäuscht, weil die Geschichte gar nicht so toll war und die Dialoge nicht so lustig, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das ist vielleicht auch ein Nachteil, aber generell, es gibt so viele tolle Comicbücher und ich würde das gerne einfach selber mal lesen und sehen. Also.